Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie nun zu dieser zweiten Sprachsaalslesung heute begrüßen darf. Ich kann Ihnen eine wunderbare Autorin vorstellen. Einen freundlichen, klugen und Menschen voller Herzenswärme. Lizzie Doron kommt aus Israel. Sie ist eine weltbekannte Autorin, Trägerin großer, renommierter Literaturpreise. Ihre Bücher sind voller Herzenswärme, voller liebevollem Humor. Sie sind gescheit. Sie sind lakonisch. Ich merke gerade, dass mich das Mikrofon dran behindert. Eigentlich möchte ich mit beiden Händen fuchteln, um Ihnen sagen zu können, wie schön diese Bücher sind. Ich kann sie Ihnen nur ans Herz legen. Es geht darin um das Leben, um das einfache Leben in Israel, in den polnischen, jüdischen Vierteln von Tel Aviv, in Kibbutz oder auch in den großen Städten dieser Welt. Lizzie Doron erzählt in bester, vielleicht jüdischer Erzähltradition, pointiert, knapp und nachdenklich. Und was mich an diesen Büchern am allermeisten beeindruckt, ist, mit welcher Hartnäckigkeit sie die Frage nach den Leerstellen stellt. Nach den Leerstellen, die die persönlichen Traumata und das kollektive Trauma dieses kolossalen Verlustes hinterlassen hat. Hartnäckig und unverdrossen fragt sie nach dem Verschwiegenen und nach der verweigerten Erinnerung. Nach etwas, was wir alle brauchen zum Leben. Heute geht es um Lizzie Dorons jüngstes Buch, Who the Fuck is Kafka? Ich weiß nicht, das ist nicht ins Deutsche übersetzt, aber Wer zum Teufel ist Kafka? Ein Buch, das in mehrfacher Hinsicht ganz ein besonderes Buch ist, wir werden gleich davon hören. Man hat es einen dokumentarischen Roman genannt und das hat seine Berechtigung. Es ist dokumentarisch insofern, als er sich auf reale Ereignisse bezieht. Ein palästinensischer Friedensaktivist und eine jüdische Friedensaktivistin treffen einander in Italien und beschließen, über die irrwitzigen realen und imaginären Grenzen der Kultur, der Sprachen, der Religion, der Politik hinweg den Dialog aufrechtzuerhalten. Sie überlegen sich Vorhaben und landen schließlich bei einem fast utopischen Filmprojekt. Das Buch ist aber auch Roman, weil die Autorin ihm den Schutzraum der literarischen Form gewährt hat, um der Protagonisten willen. Es ist also ein diskretes Buch und zugleich ein schonungsloses Buch. Schonungslos gegenüber der Gesellschaft, die beschrieben wird, gegenüber unserer Zeit, die beschrieben wird, und schonungslos auch und ehrlich gegenüber der Autorin selbst, die von ihrer Angst schreibt, ihrer Ratlosigkeit, vom Ermüden in diesem Dialog. Lizzie Doron bringt das, was nicht zu sagen ist, das Unsagbare damit in Sprache. Das ist wichtig und aktuell, nicht nur für Israel, sondern auch für uns alle, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher andrehen. Meine Damen und Herren, Lizzie Doron wird uns jetzt ein paar Dinge zu ihrem Buch erzählen. Ariela Saarbacher wird dann lesen aus der kongenialen Übersetzung von Miriam Pressler.
Shalom und Dankeschön. I'm very happy that I understand German language because I like compliments. So thank you again.
Ich glaube, das brauche ich nicht zu übersetzen, das haben alle verstanden.
Anyway, I was asked to speak very shortly, which is a disaster for me, but I'll try.
Also es wird kurz gehen, was ihr nicht leicht fällt, aber sie wird es versuchen.
And the reason that I will talk and not to read is in a way very sad for me because this book was published just in German language.
Also es ist sehr schwierig und traurig für Sie, dass Sie das so machen muss. Dieses Buch ist erst auf Deutsch erschienen.
And there is no book in the Hebrew version.
Es gibt keine hebräische Version davon.
So I had a very light suitcase, which was good because always I have to bring few Hebrew copies.
Sie hat einen leichten Koffer gehabt, weil sie sonst immer hebräische Fassungen mitbringen muss.
So I'm just here by myself, and because I was asked to talk shortly, so to those who are curious to know why I have just a German version, let's meet together tomorrow.
Also den Grund dafür, dass es erst eine deutsche Version gibt, können Sie morgen erfahren. Kommen Sie zum Gespräch, das es am Nachmittag bei Sprachsalz mit Lisi Doron geben wird.
But there is a change. She asked me to give a larger explanation.
A little larger.
A little larger. Somebody has to stop me. Okay, so I'll start from the beginning. In Israel, I am the bestseller for our story, the story of second generation and the story of Holocaust survivors.
Also in Israel ist sie die Bestsellerautorin für die Geschichten der zweiten Generation der Holocaust-Überlebenden.
And I must say that something happened to me. I was really thinking about stopping telling my own story and the story of my generation and my parents.
Also sie hat sich kurz überlegt, dass damit aufzuhören, die Geschichte ihrer selbst und ihrer Generation und ihrer Eltern zu erzählen.
And I decided to try to tell the stories of others.
Und sie hat versucht, die Geschichten anderer zu erzählen.
And I met in a peace conference in Italy a Palestinian guy.
Auf einer Friedenskonferenz in Italien hat sie einen Palästinenser kennengelernt.
And we both decided to tell our stories.
Und sie haben beide beschlossen, ihre jeweilige Geschichte zu erzählen.
So for 3 years, I went to his family in East Jerusalem and I lived with them for 2 days weekly, I think for almost 3 years.
Ungefähr 3 Jahre lang ist das gegangen und sie hat fast wöchentlich 2 Tage mit seiner Familie gelebt.
And then I completed the story. I went to my Israeli publisher. I was very happy with the manuscript.
Und dann ging sie glücklich mit dem fertigen Manuskript zu ihrem israelischen Herausgeber.
And then I'll try to give you the atmosphere of the meeting.
Und jetzt kommt die Atmosphäre des Treffens.
He looked at me and he said, "Oh my God, what happened to you? Nobody in Israel will buy this book. We are sick and tired reading stories about reconciliation and dreams and hypothetical future."
Also Bücher über Versöhnung und eine hypothetische Zukunft lassen sich einfach nicht verkaufen. Wir haben die Nase voll davon.
What shall I do with your manuscript? And then I was shocked, I must say.
Sie war schockiert.
And he said, but you are the icon of second generation.
Aber Sie sind die Ikone der zweiten Generation.
And I have a very neurotic personality. And I said, I am the icon of myself, and this is my new story. And I went home with the laptop, with the icon and with the story. And just all of a sudden, I did something which I just felt I had to. I called my German publisher from the TV.
Und dann hat sie ihren deutschen DTV-Herausgeber angerufen.
And I must be very thankful because immediately it's Patricia Reimann, the chief editor, and she said, send me the manuscript, buy a ticket, come to Germany, we'll edit and we'll translate, even though we have no clue what it's written in your book.
Und die haben gesagt, wir machen das Buch, obwohl wir keine Ahnung haben, worum es geht. Schicken Sie es uns sofort, kaufen Sie ein Ticket, kommen Sie, wir werden es übersetzen und es herausbringen.
It took me 24 hours to be in Germany.
24 Stunden war sie da.
Whole year we worked hardly. They changed a lot because they needed to fix speaks the book to German or European readers. So what happened in the end, that I wrote the book, but I can't read it.
Ein Jahr lang hat man daran gearbeitet, einiges war für deutsche Leser zu verändern, und sie sagt, und jetzt habe ich mein eigenes Buch und ich kann es nicht lesen.
So that's the reason you will read. I'm lucky to understand the language, and I think that they did a wonderful job. It's much better than my original manuscript.
Also das glaube ich zwar nicht, aber sie sagt jetzt, die deutsche Version ist viel besser als ihr eigenes Manuskript.
And I must tell you something else, dealing with, I don't think that it's a political agenda, it's just a friendship, but it's usually when I publish a book, it immediately runs in ten European countries. And this time I have also problems with, want to mention all of them, but for example, from my Swedish publisher, I got a refusal because he told me that he's afraid that he cannot secure me in reading tours, and he himself is afraid from the Muslim in Malmo. So I must say that the only translation I have right now is the German one. The second brave publisher is from Italy, but I learned a lot about the situation in the world because I saw that literature has no boundaries, and I found that we have a lot of boundaries, and something is going on in Europe, I must say.
Das ist jetzt was sehr Ernstes. Normalerweise werden Ihre Bücher sofort in viele Sprachen übersetzt. Diesmal hinkt dieser Prozess. Nur ein mutiger italienischer Herausgeber hat sich bereits bereit erklärt, es herauszubringen. Zum Beispiel hat der schwedische Herausgeber gesagt, er kann Ihre Sicherheit auf Lesereisen nicht gewährleisten, aufgrund der politischen Situation, aufgrund der Muslime, aber auch der Radikalisierung. Lizzie Doron sagt, sie hat gedacht, dass Literatur Grenzen überschreite, und jetzt lernt sie, dass es diese Grenzen sehr wohl gibt.
And just one thing for the last. I told you that it's very difficult for me to stop talking.
Sie verstehen so jetzt, warum ich Ihnen Ihre Bücher empfohlen habe.
I really want to thank the Austrian government and people for opening the borders for refugee, you know, going back to my history and my family story. I don't know what is right and what is wrong, but the feeling that somebody is opening the boundaries, borders and heart to others who are suffering, it's always touching. So thank you, and thank you for coming.
Lizzie Doron dankt der österreichischen Regierung dafür, dass sie die Grenzen geöffnet hat für Flüchtlinge. Sie sagt, sie weiß nicht, was richtig und was falsch ist, aber aus ihrer eigenen Lebenserfahrung weiß sie, wie wichtig es ist, dass aufgemacht wird.
Oh, it's so sweet. I don't drink wine. I like the Muslims, but l'chaim. It makes me dizzy. Danke.
Danke, Lizzie Doron. Und jetzt Ayla Sabacher.
Prolog. Tel Aviv, Juli 2014. Es ist ein gewöhnlicher Vormittag im Sommer. Die Sonne scheint, die große Stadt ist hell und in Gaza tobt der Krieg. Ich sitze an meinem Schreibtisch, mit Formulierungen und Interpunktion befasst, und dann heult die Sirene, zerbricht die Stille, mein Herz macht einen Satz, ich springe auf. Aus dem Nebenzimmer kommt die trockene Stimme des Radiosprechers, der die Einwohner im Großraum Tel Aviv auffordert, sich in die Schutzräume zu begeben. Meine Beine und Hände zittern, ich atme tief ein, schnappe mir aus der Küche noch eine Flasche Wasser und das Handy, das dort liegt, und renne zu unserem Schutzraum am Ende der Wohnung. Ab dem ersten Ton der Sirene muss ich innerhalb von 1,5 Minuten im Schutzraum sitzen. Ich bin gehorsam, befolge genau die Anweisungen der Armee, also befinde ich mich wieder in dem Raum aus Stahlbeton, ohne Fenster, nur eine Stahltür. In diesem Raum gibt es Stühle für alle Familienmitglieder, eine Notbeleuchtung, einen Erste-Hilfe-Koffer, Gasmasken und eine Packung trockene, inzwischen abgelaufene Kekse vom letzten Krieg. Der Raum ist klein, 2 Meter lang, 2 Meter breit. Das ist der Schutzraum, der mein Leben retten soll. An diesem Morgen bin ich allein zu Hause. Ich sitze da und höre meinen Herzschlag und das Echo der Explosionen. An diesem Morgen ist die Stimme des Krieges näher als je zuvor. Ich schicke eilige SMS an meine Familie, um mich zu vergewissern, dass auch sie in einem Schutzraum sind. Dann gibt es eine weitere Explosion und noch ein Sirenenheulen und dann klingelt das Telefon. Die Nummer ist unterdrückt. Ich nehme das Gespräch an. Meine Liebe, ich erkenne die Stimme sofort. Ich möchte, dass du weißt, du bist eingeladen, zu uns zu kommen. Ich nehme an, dass sie keine Raketen nach Jerusalem schicken werden. Du sollst wissen, ab sofort ist mein Haus auch dein Haus, deines und das deiner ganzen Familie. Wie geht es dir? Frage ich. Meine Stimme zittert. Was für eine Geste, denke ich. So gut es eben geht, antwortet er sachlich. Und Nadim, kannst du mir vielleicht sagen, wie das alles weitergehen wird? Schließlich ist er der Sachverständige für den Nahen Osten. Er, der mir über 2 Jahre lang nur über Telefon und Internet Lebenszeichen geschickt hatte. An Feiertagen schickt er Textnachrichten oder ruft an, auch an Geburtstagen und an unseren Gedenktagen. Und immer verspricht er, dass wir uns wieder treffen, doch dann zieht er sich abermals zurück und verschwindet. Um auf deine Frage zu antworten, sagt er, ich glaube, dass alles immer noch schlimmer werden kann. Beide brechen wir in verzweifeltes Lachen aus. Wie dem auch sei, ich danke dir für dein Angebot, sage ich. Aber du weißt, er unterbricht mich, er lässt meine Absage nicht gelten. Du sollst wissen, dass du in Ost-Jerusalem ein Zuhause hast. Nadim will mir unbedingt klar machen, dass er es ernst meint. Am Ende des Gesprächs, wie hätte es anders sein können, versprechen wir uns gegenseitig, einander bald wiederzusehen. 4 Tage später. Es ist Abend, in Jerusalem heulen die Sirenen. Ich rufe ihn an. Und was jetzt? Nadim schweigt. Wo bist du? Frage ich bedrückt. Sag doch was. Diesmal verspreche ich dir, dass wir uns wiedersehen, wenn wir das überleben, sagt er. In Tel Aviv oder in Jerusalem? Ich will konkret sein. Ich will die Gelegenheit nutzen und dieses Treffen fest vereinbaren. In Rom, sagt er. Meine Liebe, treffen wir uns doch in Rom. Rom, Cinecittà. Ich bin Nadim aus Jerusalem, höre ich einen Mann in fließendem Englisch und mit starkem arabischem Akzent sagen. Ich hatte den Vortragssaal zu spät betreten. Maria, die italienische Gastgeberin, eine etwa 40-jährige Frau mit mediterranem Aussehen, brünettem Haar und der heiseren Stimme einer Raucherin, drängte mich, schnell meinen Platz auf dem Podium einzunehmen. Ich gab mir Mühe, mich leise auf den freien Stuhl zu setzen, der mich erwartete, und betrachtete neugierig den Menschen, der jetzt sprach. Die dämmerige Beleuchtung erschwerte mir die Sicht. Ich hörte Nadims warme, angenehme Stimme, und in meinem Kopf wurde eine andere Stimme laut. Operation Gegossenes Blei hatte der Nachrichtensprecher den Krieg genannt, der in dem Land herrschte, aus dem ich kam. Er berichtete, die Luftwaffe und Bodentruppen seien in Gaza eingedrungen und hätten das Feuer erwidert als Reaktion auf Schüsse an der Grenze zum Gazastreifen. Er nannte die Terrororganisationen, die während der letzten Wochen über 60 Raketen auf die grenznahen Siedlungen abgeschossen hatten. Es war schon Krieg, als mich die Einladung zu einem Wochenende in Rom erreichte. Eine Vereinigung von Träumern, die die Realitäten im Nahen Osten verändern wollten, lud israelische und palästinensische Friedensaktivisten zu einem 3-tägigen Kongress ein. Ich hatte zugesagt, war nach Rom gereist und lauschte jetzt den Worten Nadim Abouhenis aus Ost-Jerusalem. Ich kam 4 Stunden vor dem Abflug zum Flughafen, sagte er, und gab dem Sicherheitsmenschen mein Ticket. Ich wurde zum Security-Check geführt und der Willkür des Metalldetektors überlassen, der mir zu Ehren begeistert zu pfeifen begann. Man brachte mich in einen Nebenraum und dort ging es los mit den Fragen. Ein Sicherheitsbeauftragter wollte wissen, wohin ich fuhr und warum. Ich sagte, ich führe nach Rom, um Frieden zu bringen. Bei diesen Worten brachen die Umstehenden in lautes Gelächter aus. Bevor ich das Haus verlassen hatte, hatte Dani, mein Mann, beklagt, dass uns dieser Traum viel Geld koste. Seit Jahren würden wir meine Reisen in Sachen Frieden finanzieren. Für ihn als Finanzberater lohnten sich solche Ausgaben nicht. Du bist schon seit 30 Jahren damit beschäftigt, ohne dass es etwas gebracht hätte. Wärst du meine Klientin, hätte ich dir schon längst geraten, den Laden dicht zu machen. Ich hatte geschwiegen. Ich wusste, dass er recht hatte. Vor 30 Jahren bist du allerdings nur zu Demonstrationen gegangen, erklärte er, und das hat nichts gekostet. Etwas in mir sagte mir, dass dies eine meiner letzten Friedenskonferenzen sein würde. Danach werden wir nur noch für Kriege Geld ausgeben, versprach ich, um Dani aufzumuntern. Ich brachte die Gedanken, die mir durch den Kopf schossen, zum Schweigen und konzentrierte mich auf Nadims Worte. »Ich verstehe«, sagte der Security-Mensch mit übertriebenem Ernst und bat mich zu warten. Erst nachdem er in seinem Rechner Informationen eingeholt hatte, erklärte er, ich sei vermutlich in Ordnung und entschuldigte sich dafür, dass er die Gefahr, die von meiner Familiensituation ausgehe, kontrollieren müsse. Er stellte eine Reihe von Fragen zu meiner Frau und meinen Kindern und erkundigte sich, ob unter ihnen ein Terrorist sei. Was Laila, meine Frau, betraf, fiel meine Antwort eindeutig aus. Doch in Bezug auf meine Kinder sagte ich, falle es mir schwer zu antworten, denn mein ältester Sohn sei 10,5 und der jüngere 9. Dann kamen die anderen Verwandten an die Reihe. Ich erklärte, dass ich 8 Geschwister hätte, oder besser gesagt Schwestern. Leider sei ich der einzige Sohn meines Vaters. Gibt es Terroristen in Ihrer Familie? Wollte er wissen. Falls es einen Terroristen gibt, dachte ich, kann nur ich es sein. Meine Schwestern sind längst verheiratet und haben sich in alle Winde verstreut. Sie leben in Jordanien, in Gaza, in Dubai, in Ägypten. Sind Sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Nein. Hat sich jemand aus Ihrer Familie an Terroraktionen beteiligt? Dafür gespendet? Sich freiwillig gemeldet? 8-mal antwortete ich mit Nein. Über 2 Stunden später gestattete er mir zwar auszureisen, ließ mich aber wissen, dass das Flugzeug, mit dem ich fliegen wollte, schon gestartet sei. Er versuchte mich mit der Mitteilung zu beruhigen, dass gleich, das hieß in 5,5 Stunden, die nächste Maschine fliege, und mir war klar, dass ich auch diesmal die Zeit im Duty-Free-Shop vertrödeln würde. Bestimmt verstand der Mann nicht, warum ich ihn anlächelte. Er konnte ja nicht wissen, dass ich das Duty-Free liebte und das Duty-Free liebte mich. Alle dort kannten mich. Adim, Abu Heni, aus Ost-Jerusalem. Er kauft Schuhe, Hemden, Trainingsanzüge, Unterhosen. Er kauft alles. Er hat immer Zeit. Wie Sie gewiss verstanden haben, verpasste ich meinen geplanten Flug und kam verspätet in Rom an, dafür aber mit neuen Turnschuhen. Er deutete auf seine Füße. Im Publikum wurde wieder gelacht und ich merkte, dass ich ebenfalls lachte. »Ich bitte Sie, meine Verspätung zu entschuldigen«, schloss er. »Er weiß, wie man eine Geschichte erzählt«, dachte ich bewundernd. »Was tun Sie? Ich meine beruflich«, erkundigte sich einer der Zuhörer. »Für meinen Lebensunterhalt unterrichte ich Italienisch an der Universität und in meiner Freizeit arbeite ich für Menschenrechtsorganisationen.« »Was tun Sie da?«, fragte der Mann. »Ich filme«, antwortete er kurz und schwieg. »Sie filmen also das, was Sie ihnen antun?«, kam ein Ruf aus dem Publikum. Nadim antwortete nicht. Er hatte das Mikrofon schon an Maria weitergereicht. Ich ahnte nicht, dass an diesem Tag etwas zwischen uns begann, und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich 3 Jahre später an einem Juniabend in meiner Küche sitzen und mich fragen würde, ob wir uns am folgenden Morgen um 11.30 Uhr bei Gericht treffen würden. Shalom, ein vorläufiger Titel, Tel Aviv. Die Uhr zeigte 5.55 Uhr. Nadim und ich trafen uns am Eingang zur Bibliothek. Wir umarmten uns flüchtig und gingen dann zu einem nahen Café. »Woran hast du gedacht, als du entdeckt hast, dass dein Pass verschwunden ist?«, fragte er. »An dich und an das Isolierband, natürlich.« Ich berichtete von Maria, die mir zu Hilfe gekommen war, und von den Stunden des Wartens im Hotel. Die Musik im Café war zu laut, man konnte kaum etwas verstehen. Wir suchten Stille. Wir setzten uns an die Bar. Nadim bestellte für uns beide Kaffee. Ich fuhr fort zu erzählen, was mir widerfahren war, aber seine Haltung war angespannt und sein Blick unruhig. Seine hin- und herflitzenden Augen erinnerten mich an die Zeit der Intifada und daran, wie ich damals die Umgebung immer argwöhnisch beobachtet hatte. Wir sind nicht in Rom, dachte ich. Wir warteten eine ganze Weile auf den Kaffee, dann bekam Nadim einen Anruf und entschuldigte sich, er müsse sofort los, einen Vorfall in Isavia fotografieren. Die Grenzpolizei zerstört dort ein Haus, erklärte er und sagte, er würde sich freuen, wenn wir uns weiterhin treffen. Dann bei mir in Tel Aviv, erwiderte ich ohne zu zögern. Ich kann am Mittwoch zwischen 9 und 2, antwortete er schnell, als habe er die Einladung erwartet und im Voraus Tag und Uhrzeit festgelegt. »Wirst du über mich schreiben?«, fragte er mit einem zufriedenen Lächeln und erwähnte, dass Maria ihm, bevor er Rom verließ, versprochen habe, jedes Projekt zu unterstützen, das er plane. Für sie sei es enttäuschend, wenn die Teilnehmer nach Konferenzen einfach verschwenden. Die Idee, er könne zum Protagonisten eines Buches werden, weckte ihre Begeisterung. »Cinecittà«, sagte er, als sein Handy erneut klingelte. Ich blieb mit 2 Tassen Kaffee zurück. Am Schalter des Flughafens in Rom entdeckte ich, dass ich meinen Pass verloren hatte. Ich fing in Gedanken an, das Buch mit den Geschichten über Nadim aus Ost-Jerusalem zu schreiben, und obwohl ich nur einen ersten unverbindlichen Satz hatte, erfüllte es mich mit Euphorie. Nadim stand vor meiner Wohnungstür in Tel Aviv und überreichte mir einen Strauß Rosen in Zellophan. Warum hatte er mir kein Baklava mitgebracht, ging es mir dumpf durch den Kopf. Sie bringen immer Baklava mit. Ich stach mich an einem Dorn. Ein vielversprechender Anfang. Ich lächelte ihn an. Er blickte zum Balkon, der nach Westen ging. Dort ist Cinecittà, sagte ich, um einen Hauch Italien zu schaffen. Er unterbrach die Peinlichkeit des ersten Besuchs und sagte, ich liebe das Meer. Es gibt Araber, die das Meer lieben? Was für eine unmögliche Bemerkung. Ich beeilte mich, den Rosenstrauß in eine Vase und diese auf den Küchentisch zu stellen. Weißt du, dass mein Mann die Augenbrauen hochgezogen hat und dass meine Kinder gefragt haben, was so ein Projekt ändern würde? Und meine Freunde haben mich vor dir gewarnt. Sie haben gesagt, du wärst gefährlich. Sie haben gesagt, du... Ich berichtete im Ton einer Sportreporterin. Er reagierte gelassen auf mein Gerede. Sie haben recht. Sein Blick fiel auf meinen blutenden Finger. Ich habe ein Pflaster, sagte er und zog einen Taschenreisenapotheke heraus. Er hat wohl vergessen, dass auch ich eine Expertin auf diesem Gebiet bin, dachte ich amüsiert. Das ist nichts, sagte ich und klebte das Pflaster, das er mir hinhielt, auf den Kratzer. Dann deckte ich den Tisch für das Frühstück. Ich verlegte mich auf meine Rolle als Gastgeberin. Was für einen Kaffee möchtest du? Einen starken Espresso, bat er. Die Gegensprechanlage läutete. Alles in Ordnung? Es war der Mann vom Gebäudeschutz. Natürlich, warum? Fragte ich. Ich habe das Auto gesehen, das auf Ihrem Gästeparkplatz steht. Was für ein Auto? Ich verstand nicht, was er meinte. Das mit dem Kennzeichen aus Ost-Jerusalem. Ist da vielleicht ein Installateur? Bei Kirschen, das ist ein Rohr verstopft. Bei dir auch, zischte ich und knallte den Hörer auf die Halterung der Sprechanlage. Als ich in die Küche zurückging, versuchte ich, meine Zornesröte zu verbergen. Möchtest du Milch in den Kaffee? Nein, danke, antwortete Nadim höflich. Ich nehme mehr Milch als Kaffee, erklärte ich, aber dann musste ich feststellen, dass die Milchpackung im Kühlschrank leer war. Ich ging zu unserem Zweitkühlschrank in der Speisekammer, aber auch dort war keine Milch mehr. Ich ging zu dem Kühlschrank im Schutzraum. 3 Kühlschränke? Er war erstaunt. Ich hatte nicht vor, an diesem Morgen meine Mutter zu erwähnen. Ich wollte nicht über Nahrungsvorräte für mögliche Hungerzeiten sprechen. Für den Notfall, sagte ich, einfach um eine Erklärung abzugeben. Zum Glück fand ich im Kühlschrank im Schutzraum noch eine Milchpackung. Für den Notfall, wiederholte Nadim und fuhr fort. Weißt du, seit ich mit Leila verheiratet bin, und das sind immerhin 14 Jahre, gehe ich jedes Jahr zum Innenministerium, um eine neue Aufenthaltsgenehmigung für sie zu besorgen. Und jedes Jahr muss ich Dokumente vorlegen, dass sie meine Frau ist. Zu diesem Zweck sammle ich Steuerbelege, Verträge, Impfausweise, Parkscheine und alles mögliche andere. Jedes Jahr lege ich sie dem Beamten im Innenministerium vor und hoffe, dass er nicht auf die Idee kommt, Leila aus Jerusalem auszuweisen. Als du von Kühlschränken für den Notfall gesprochen hast, ist mir plötzlich klar geworden, dass ich deine Methode vervollkommnet habe. Auf seinem Gesicht erschien ein amüsierter Ausdruck. Bei mir zu Hause gibt es einen Schrank, vollgestopft mit Belegen und Unterlagen, und der Kofferraum meines Autos hat sich in ein Archiv verwandelt. Dort bewahre ich alle Kopien auf. Durch dich habe ich begriffen, dass mein für den Notfall zugleich stationär und ambulant ist. Das Lachen lag noch auf seinem Gesicht, aber ich sah auch, wie kurz bei Nadim der Weg von der Heiterkeit zur Depression war.
Ist das ein Zeichen? Ah, okay. Gut.
Ich versuchte mir eine derartige Sammlung von Rechnungen, Arztrezepten und Parkzetteln vorzustellen. Alle Achtung, wenn ich alle Unterlagen für jemand anderen sammeln und ordnen müsste, hätte das Innenministerium ihn längst verjagt. Ich meinte es anerkennend, aber Nadim schaute mich nur an und schwieg. Das hört sich an wie ein Albtraum, sagte ich. Was hat Leila eigentlich zu deiner Fahrt nach Tel Aviv gesagt? Sie hat mich dazu ermuntert. Eine weitere Frage rutschte mir heraus. Und deine Freunde? Nadim gab keine Antwort. Hast du keine Freunde? Was ist? Sind sie alle Märtyrer? Das sollte ein Witz sein, aber Nadim schwieg. Zucker? Fragte ich, um die Situation aufzulockern. 3 Stück. Süß, wie es die Araber lieben. Mein Gott. Vor lauter Verwirrung rutschte mir eine dumme Bemerkung nach der anderen heraus. Und wieder versuchte ich, das Lächeln einer Stewardess in der Business Class zu imitieren. Ich stellte verschiedene Käsesorten, Salat und Brot auf den Tisch. Weißt du, dass dies das erste Mal ist, dass ich in der Wohnung von Juden bin? Mir verschlug es die Sprache. Als ich vor deiner Tür stand, hatte ich Angst, du würdest nicht aufmachen. Ich konzentrierte mich darauf, Butter auf eine Scheibe Brot zu streichen. Ehrlich gesagt, man hat mich schon öfter eingeladen, aber im letzten Moment ist immer etwas dazwischen gekommen. Du weißt bestimmt, wie das ist. Die Großmutter hat die Schuhe überlebt und ich könnte sie erschrecken. Der Bruder ist Siedler und ich könnte die Stimmung verderben. Und jeder hat einen Sohn beim Nachrichtendienst oder wenigstens einen, der zum Nachrichtendienst will, wenn er groß ist, dessen Sicherheitsbeurteilung ich verderben könnte. Ich wundere mich immer noch, dass du bei deiner Einladung geblieben bist. Endlich konnte ich ungezwungen lächeln. Mit mir wirst du es leicht haben. Meine Großmutter ist in der Shoah umgekommen. Ich habe keine Brüder und mein Sohn hat den Dienst beim Nachrichtendienst schon hinter sich. Du hast also keine Ausrede, mich wegzuschicken. Er lachte, aber ich sah ihm an, dass er noch nicht ganz beruhigt war. Vielleicht habe ich ihn wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Ich denke an meine Freundin Dvora, die Aktivistin, die immer von mir verlangt hat, nicht zu vergessen, wer hier ein Risiko einging. Nach 3 Jahren kenne ich ihr Repertoire. Er ist bedroht. Man verfolgt ihn. Mit ziemlicher Sicherheit werden seine Telefongespräche abgehört. Dvoras Erklärungen jagen mir regelmäßig einen Schauer über den Rücken. Wer zum Teufel bedroht ihn? Wir etwa? Sie? Vielleicht ist es sogar seine Familie? Oder ist er einfach paranoid?
Thank you.